Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Pappkameraden-Podcast Episode 30. Ich bin Tobi und ich spreche heute Abend mit dem Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Tobi.
Wie fast immer eigentlich, ne? Du bist ja hier schon der Co-Podcaster vor dem Herrn.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gelegentlich dabei, nicht bei allen Folgen.
Nicht bei allen, aber doch sehr häufig. Und wir haben heute was ganz besonders Tolles vor. Und zwar habe ich entdeckt, dass Markmyra, meine Lieblingsbrennerei aus Schweden, die zwar eigentlich nicht meine Lieblingsbrennerei ist, weil sie irgendwie die allertollsten Whiskys produziert. Wieso macht das jetzt Weep Weep? Ach so, hier, Skype. Ich muss mich nochmal eben auf... Das ist ja toll. Ja, jetzt habe ich so schön professionell angefangen hier mit Dings und Bums und so. Also eingespieltes Intro. Mhm. Und jetzt chattet mich da doch einer an. Wer ist denn das? Ah. Nichts Wichtiges. Entschuldigung. Ja, also Markmyra. Macht interessante, tolle Whiskys. Meine Lieblingswhiskys ehrlich gesagt nicht. Das sind andere. Aber ich habe ja auch eigentlich gar keine richtigen Lieblingswhiskys. Ich stehe ja auf Abwechslung und auf neue Sachen. Und was Markmyra jetzt macht, ist, sie bieten einem an, dass man sich ein Whisky-Rezept aussucht und es in ein Fass seiner Wahl einfüllen lässt und dann eine selbstbestimmbare Zeit eingelagert wird. Und dann hat man einen Whisky, der halt sehr, sehr persönlich ist. Ne? Da kommt dann auf dieses Fass, kommt dann auch dein Name drauf, beziehungsweise der Name, den du da drauf haben möchtest. Und ja, dann wird, wenn man möchte, wird es abgefüllt und dann hat man Flaschen mit einem eigenen, sehr eigenen Whisky, die halt sonst niemand hat.
Was für eine großartige Sache. Der erste Pappkameraden-Whisky.
Ich finde es total geil. Also Fassteilungen oder beziehungsweise eigene Fässer, das gibt es ja schon öfter. Man kann ja bei Distillerien einzelne Fässer kaufen. Das machen ja so unabhängige Abfüller die ganze Zeit. Nichts anderes eigentlich.
Ja.
Und natürlich kann man diese Fässer dann auch, ohne sie zu verschneiden mit anderen Fässern, sei es aus der gleichen Distillerie, um einen Single Malt zu machen oder mit Fässern aus anderen Destillerien, um einen Blend herzustellen. Man kann auch Single-Cask-Abfüllung davon machen. Der Unterschied ist, man hat keinen Einfluss darauf, was für Fässer denn überhaupt produziert werden. Ne, was da für ein Rezept reinkommt, wie der Whisky da drin schmeckt und was das für Fässer sind. Sondern du kannst halt nur hinterher aussuchen. Ne, dann kannst du zur Destillerie hingehen und die sagen, ja, wir haben hier ein Fass, das brauchen wir nicht, das ist irgendwie, was weiß ich, 13 Jahre alt oder was. Und ja, kann es haben, so ungefähr. Oder wie funktioniert das? Weißt du da mehr?
Ja, es gibt unterschiedliche Varianten. Also die eine ist, wenn man eine gute Beziehung zur Destillerie hat, dann kann man das so, wie du das gesagt hast, machen. Dann sagen sie, pass auf, hier haben wir 10 Fässer. Die würden wir verkaufen. Kannst du probieren, was dir gefällt. Ich sag dir den Preis. Mhm. So. Und dann gibt es aber reguläre Tauschgeschäfte unter den Destillerien sogar. Da tauschen die dann also New Spirit aus. Ne? Mhm. In den meisten Fällen läuft es dann sogar so ab, dass die Destillerie XY fährt hin und lässt sich das direkt in den Tanker einfüllen und die machen das selber in ihre eigenen Fässer dann.
Ach so.
Ne? Das gibt's auch. Aber das ist dann New Spirit, also nicht gereift, also gerade frisch aus der Brennblase raus.
Okay. Mhm. So, und also sowas wie bei Markmyra jetzt, dass man sich halt selber einen Fass vorher auswählt und die befüllen das dann. Und ich glaube, man kann sogar bei der Befüllung dabei sein, wenn man das richtig timet. Mhm. Ja, dann kann man irgendwie einen Termin absprechen. Und dann kann man, ich glaube, ab dem dritten Jahr, ich habe das nicht ganz verstanden, ob man jedes Jahr oder erst ab dem dritten Jahr jedes Jahr hinfahren kann und dann dort vor Ort eine Probe entnehmen kann, um zu probieren, wie er denn jetzt gerade schmeckt.
Also sowas habe ich meines Erachtens noch nicht gesehen. Es gibt zwar Destillerien, gerade neu gegründete Destillerien machen das am Anfang gerne, um ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen, dass sie dir anbieten, fast zu kaufen. Und das ist dann aber deutlich teurer als das Angebot, was ich da gesehen habe von Markmyra. Und du hast dann aber keinen Einfluss, was für ein Fass sie sagen. Also wir füllen Ex-Bourbon-Fässer und du kannst eins kaufen und dann wird dir halt eben eins zugeteilt. Ne? Also mhm. hast da keine Auswahlmöglichkeit. Ja. Und dann ist es aber häufig so, dann bleibt das Fass in der Destillerie liegen und je besser es der Destillerie geht, umso größeres Interesse hat sie, eins der ersten Fässer wieder zurückzukaufen. Und häufig kriegt man dann ein Angebot, weil sie es dann vielleicht doch wieder haben wollen. da muss man halt hart bleiben, ne, und es dann behalten. Aber das kam
Ja.
schon öfter vor. Bei Aran zum Beispiel, die haben das gemacht. Bei Kilcommon auf Isla, die haben auch Fässer verkauft am Anfang. Die haben aber jetzt quasi die schwere Zeit oder die schwerste Zeit erstmal überstanden. Und jetzt verkaufen sie keins mehr.
Okay. Also ich war zufällig schon in dem Lager drin, wo diese ganzen Fässer liegen. Ich hatte das zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht verstanden, dass das ein Angebot ist, was halt jeder machen kann. Die haben das zwar irgendwie gesagt, aber irgendwie ist mir nicht ganz klar geworden, dass man da tatsächlich einfach was bestellen kann und das dann irgendwie so funktioniert. Also die haben bei der Destillerie in Gävle, nördlich von Stockholm, da haben sie auch Lagerhallen und als ich die Destillerie besucht habe, konnte ich diese Lagerhalle eben auch besichtigen. Und das war total geil, weil das halt irgendwie super intensiv nach Whisky riecht da drin. Und dann waren da halt lauter kleine Fässer, das sind halt alles so 30 Liter Fässer mit irgendwelchen Namen drauf. So. Und der Typ, der die Führung da für uns gemacht hat, der hatte auch ein Fass. Hat er wahrscheinlich irgendwie besonders günstig bekommen als Angestellter oder so. Keine Ahnung, zumindest hatte er ein eigenes Fass nur für sich und das hat er auch besonders doll lieb gehabt. Sehr geil.
Ja, also das ist natürlich ein tolles Angebot, da 30 Liter Fässer zu kaufen. Zum einen reift das Destillat in einem 30 Liter Fass etwas schneller als in einem großen, in einem normalen Fass. Und die Angebote von den schottischen Destillerien, da handelt es sich eigentlich immer um reguläre Fässer. Das heißt, Ex-Bourbon heißt um den Dreh um 200 Liter, zwischen 190 und vielleicht 220. Und alle anderen Fassarten sind dann eher noch größer. Es sei denn, man kriegt einen Quarter Cask, aber das habe ich noch nie gehört.
Ja, und dann ist es natürlich so, dass man, wenn man schon sowas Besonderes macht, also ich sehe mein Leben nicht so, sich so entwickeln, dass ich irgendwann 17, 18, 20 verschiedene Fässer haben werde, sondern ich werde das wahrscheinlich jetzt genau einmal machen und dann irgendwie für längere Zeit nicht mehr. Dann will man natürlich auch was ganz Besonderes haben, ne? Das heißt, aus diesem Angebot, was sie da haben, such dir ein Rezept aus und such dir ein Fass aus, würde ich halt jetzt nicht unbedingt auf den Preis gucken. Das ist halt so, dass das normale Rezept, das elegante Rezept nennen sie das, das ist das Nichtrauchige, dass das günstiger ist als das rauchige Rezept. Wahrscheinlich, weil das einfach deutlich aufwendiger für ist, einen gerauchten Malz herzustellen.
Ja, wobei, wenn natürlich jetzt für diese Sache eine enorme Nachfrage da ist, dann könnten wir uns das ja tatsächlich überlegen, vielleicht nächstes Jahr wieder eins zu machen, sodass wir dann ab in 3 Jahren im Prinzip theoretisch schon mal jedes Jahr was abfüllen könnten. Das wäre doch großartig,
Das wäre
oder?
ganz geil, ja, aber also, ja, da bin ich noch skeptisch, ob das so funktioniert. Also ich glaube zwar da tatsächlich, dass wir genügend Leute zusammenfinden, um jetzt einen so ein Fass zu kaufen, aber es dann jedes Jahr wieder, da bin ich mal gespannt. Aber die Idee ist natürlich toll. Könnte man machen. Ja, also ich kann ja mal eben vorlesen, also es kann zwar auch jeder nachlesen auf der Webseite markmürerreserve.de. Da kann man umschalten dann auf Deutsch und beziehungsweise auf SE kann man umschalten auf Deutsch und landet man da irgendwie. Und dann kann man auf Bestellung klicken und da kann man dann sehen, was es alles gibt. Ne? Da wählt man als erstes den Fasstypen aus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph, aber ich würde auf jeden Fall ein Sherry-Fass nehmen. Ich mag
Wäre
Whiskys aus
auf,
Sherry-Fässern eigentlich immer am liebsten.
ja. Wäre auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich habe mir das auch gedacht. Ist natürlich eins der teureren Fässer, aber das lohnt sich dann schon, weil man wirklich auch in kurzer Zeit relativ viel Geschmack reinbekommt, ne?
Ich kann dir mal kurz vorlesen, was es noch für Fasstypen gibt. Das ist ein klassisches Ex-Bourbon-Fass. Das kriegen die, glaube ich, von Jim Beam. Ich glaube, die haben alte Jim Beam-Fässer. Dann haben sie noch, und das ist das günstigste Fass, dann haben sie noch als teuerste Fass ein Fass aus frischer schwedischer Eiche. Und das ist ziemlich abgefahren, weil Whisky in frischen Fässern kriegt man ja auch sehr selten. Und schwedische Eiche ist auch jetzt nicht so, dass es davon so unendlich viel gibt, sondern da in Schweden wachsen halt gar nicht so viele Eichen. Also es gibt keine großen Eichenwälder, die halt forstwirtschaftlich betrieben werden. Ne, das heißt, es gibt da irgendwie die eine Insel, Visingsö oder wie die heißt, und da gibt es halt irgendwie ganz, ganz wenig Material einfach, aus dem man diese Fässer bauen kann. Wahrscheinlich ist es deshalb so teuer.
Aber ja, frische Eiche, finde ich jetzt gar nicht so erstrebenswert, weil da kommt echt extrem viel Holzeinfluss auf das Destillat bei so einem frischen Eichenfass.
Richtig, genau.
Da das möchte man ist vielleicht,
ja. Da möchte man den Whisky dann nicht lange liegen lassen.
Nee, eben. Da würde ich sagen 3 Jahre, dann würde ich das sofort schon abfüllen lassen. Da würde ich gar nicht drüber nachdenken, das länger liegen zu lassen. Es kann natürlich sein, dass sich das über einen längeren Zeitraum harmonisiert. Das wird es bestimmt, aber das ist schon eine sehr experimentelle Geschichte.
Ja, wir haben ja mal zusammen den Förstern Utgävan probiert von Macmyra.
Ja, genau.
Und da ist ein hoher Anteil von Whisky, der in frischer schwedischer Eiche gelagert wird, mit drin. Und das schmeckt man auch. Sehr recht holzig und sehr frisch. Und
aber du siehst, sie haben es nicht pur abgefüllt, sondern haben es wirklich noch geblendet mit anderen Fässern.
Ja. Gut, und dann gibt es noch das Markenfass, das Gravity-Fass. Das heißt Gravity, weil die Destillerie Gravity Distillery heißt. Ne? Ich hatte das ja erzählt, die haben das so aufgebaut, dass man das Malz ganz nach oben in einem 7-stöckigen Gebäude oder so hoch pumpt und dann ist halt ganz oben ist dann die Mühle und ein Stockwerk tiefer ist dann wird dann gemeischt und ein Stockwerk tiefer ist dann der nächste Schritt und so weiter und so fort. Und deswegen haben sie es Gravity genannt, weil das Produkt halt zu jedem weiteren Prozessschritt einfach per Schwerkraft nach unten befördert wird.
Das ist auch ein Trend bei Weinkellereien. Neue Weinkellereien werden auf so einem Prinzip aufgebaut, weil man dann ja mit wenig Aufwand und mit wenig Energie die Ware immer weiterleiten kann. Mhm.
Naja, aber man hat ja einmal die Energie, um das nach oben zu bringen, ne?
Manche werden sogar so gebaut, zum Beispiel am Hang, so, dass man oben die Anlieferung hat, dass man quasi schon hinten oben hinfahren kann und dann wird es innerhalb des Gebäudes dann runtergestuft.
Nicht schlecht. Hatte ich bei Macmyra zum ersten Mal gesehen. Also kannte ich vorher nicht. So, und da bauen sie dann ein Fass. Das ist, glaube ich, die Seiten sind aus, das sind Ex-Bourbon-Fässer. Und die Deckel, also die runden Teile, werden dann aus frischer schwedischer Eiche gemacht. Und da hat man halt von beiden so ein bisschen, ne? Ein bisschen frisches Holz, aber eben auch diese Süße aus Bourbon-Fässern. Ja, diese karamellartige Süße,
ja,
die da so rauskommt. Nee, aber wir nehmen das Sherry-Fass, ne? Wenn wir es denn dann nehmen. Also hätte ich zumindest genommen. Und danach wird man gefragt, was für ein Rezept man denn haben möchte. Da gibt es dann elegant, also gar nicht rauchig, mit Rauch oder mit extra Rauch. Wobei Rauch eine Ecke teurer ist als ohne Rauch. Und extra Rauch ist halt nochmal teurer. Und dann gibt es noch eine vierte Option. Das ist das nicht rauchige Rezept, aber schon vorgelagert. Da lag der Whisky dann schon 2 Jahre lang in Ex-Bourbon-Fässern.
Schnickschnack, das machen wir nicht.
Nee, und da hätte ich natürlich auch gesagt, ich mag rauchigen Whisky und gerne auch sehr rauchigen Whisky, also nehmen wir das extra Rauchrezept, hätte ich gesagt. So, und dann habe ich, nachdem ich das entdeckt hatte und mich da durchgeklickt hatte und alles angeguckt hatte, habe ich dann mal Macmyra angeschrieben und gefragt, sag mal hier, kann man das denn mal probieren oder wie macht man das denn dann? Und da sagte dann der Lars, mit dem wir auch schon mal zusammen gesprochen hatten. Ach nee, in dem Podcast warst du nicht dabei. Ne? Das war einer der wenigen, wo du mal nicht dabei warst. Da war ich gerade in Schweden und habe da mit Jan zusammen den Podcast mit Lars gemacht.
Genau, er hat sich, glaube ich, per Telefon oder so hat er sich mit eingeklinkt.
Per Skype hatte ich den auch mit dabei.
Per Skype? Ja. Ich habe es angehört damals. Ich war also schon irgendwie dabei.
Genau. Und da hat er gesagt, ja, wir haben hier gerade noch ein bisschen was da. Und zwar ist das tatsächlich extra Röck aus dem Ex-Sherry-Fass. Also genau das, was ich mir ausgesucht hatte.
In was für einem Alter?
4 Jahre alt. Und abgefüllt mit einer Stärke von 51 Volumenprozent. Also die werden alle mit Fassstärke abgefüllt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass nach 4 Jahren nur noch 51% drin sind. Vielleicht hat das auch schon ein bisschen verdünnt. Ich weiß es nicht so genau. Aber also das ist ja so ziemlich genau das, was ich mir auch gewünscht hätte. Wobei, wenn man sowas schon macht, dann will man, glaube ich, nicht ungeduldig sein, sondern dann will man, auch wenn es kleine Fässer sind, doch ein bisschen länger lagern. Also ich fürchte, wenn wir gemeinsam uns ein Fass kaufen würden, dann wäre ich einer, der sagen würde nach 4 Jahren, nee, ja, das mag ja schon lecker sein, aber lassen wir noch ein Jahr warten. Und dann vielleicht sogar noch ein Jahr oder so. Also wer auch immer sich darauf einlässt, mit mir zusammen so ein Fass zu teilen, der muss dann wirklich Geduld mitbringen, glaube ich.
Die Sache mit den 51 Volumenprozenten ist schon grundsätzlich möglich. Bei so einem kleinen Fass verdunstet eigentlich relativ viel, zwar nicht nur Alkohol, sondern auch Wasser. Und dann kommt es halt auf den Lagerort in dem Lagerhaus an, die Temperaturschwankung. Also unmöglich ist es nicht mit diesen 51 Volumenprozenten. Es kommt halt auch noch ein bisschen drauf an, mit wie viel Volumenprozenten es ins Fass gefüllt wurde.
Das erklärt dann natürlich auch, dass Sie sagen, hier, das sind 30 Liter Fässer und die werden dann abgefüllt in Halbliter Flaschen. Und Sie sagen halt, rechnet mal damit, dass da 48 Flaschen bei rumkommen.
Ich habe das durchgerechnet und mit 48 Flaschen ist man ziemlich auf der sicheren Seite. Vermutlich werden es ein, zwei oder drei Flaschen mehr werden, aber 48 ist realistisch.
Ich glaube sogar eher, dass es weniger werden, weil ich ja alle, die sich beteiligen wollen, auch in den Genuss von Proben dann jedes Jahr kommen lassen will. Also spätestens im dritten Jahr möchte ich eigentlich für alle, die sich beteiligen, oder zumindest für alle, die sich beteiligen und bei den jährlichen Proben teilnehmen wollen, möchte ich halt so eine 5 Zentiliter Probe irgendwie abfüllen. Und dann kommt es halt darauf an, wie viele Leute sind denn das eigentlich, ne? Wenn wir da irgendwie 20 Leute sind und jedes Jahr dann 5 Zentiliter, dann ist ja schon 1 Liter weg jedes Jahr für Proben. Oder habe ich
Ja,
nicht
stimmt.
berechnet? Doch. Oder?
Ich habe es jetzt gar nicht durchgerechnet. 48. Ich war auch gerade am Tippen im Chat, aber.
Im Chat, lass dich nicht vom Chat ablenken.
Ja, hier liegt gerade ein Taschenrechner rum. 48 Flaschen, ne?
Genau.
Heißt also maximal 48 Personen.
Ja. Wobei, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass wir so 20 Leute werden oder so. Und einige Leute wollen dann bestimmt auch 2 oder mehr Flaschen haben.
First come, first serve, ne? Ja, natürlich, das könnten dann, das müssen wir auf jeden Fall mit einrechnen. Das werden dann schon ein, zwei, drei Flaschen weniger werden, wenn wir jedes Jahr uns, wir müssen ja im Prinzip eine Flasche abfüllen, um das zu verteilen. In einer Flasche 0,5 Liter, also es sind ja 500 Zentiliter.
Nee. Sind das 500?
50 Zentiliter,
Genau,
Entschuldigung.
500 Milliliter wären das nachher. 50 Zentiliter. Das heißt, wir brauchen 2 Flaschen für, also wenn wir 20 Leute sind und 5 Zentiliter Proben machen wollen, dann brauchen wir jedes Jahr 1 Liter zum Probieren. Ist schon die Frage, ob sie da überhaupt mitmachen. Weil wenn
Ich
dann
denke,
jedes.
dass man kann das auch noch ein kleines bisschen einschränken. Also ich benutze zum Beispiel 4 cl-Flaschen. Da sparst du schon mal 1 cl pro Person und 4 cl ist echt genug zum Probieren. Im Prinzip würden 2 reichen zum Probieren.
Ja, das könnte man natürlich machen, ne? Dass man sagt irgendwie 2 cl und dann ist es auch nicht schlimm, wenn wir 25 Leute sind, dann ist es halt jedes Jahr 1/2 Liter, der drauf geht. Und wenn man sagt, nach 8 Jahren werde wahrscheinlich auch ich dann irgendwann sagen, nee, jetzt lass mal gut sein. In so kleinen Fässern ist das dann ja wahrscheinlich irgendwie umgerechnet auf große Fässer. Also der Whisky ist dann wahrscheinlich so sehr gereift wie so ein 16-jähriger oder noch älterer Whisky. Ne? So gefühlt.
Also er wird auf jeden Fall ziemlich Gas geben.
Das heißt, wenn wir im dritten Jahr anfangen, dann haben wir vielleicht 5 halbe Liter, die wir für Proben raushauen oder so. Aber das muss man jetzt schon gut mit einrechnen, sodass wir dann vielleicht 40 Flaschen übrig haben oder so. Mehr würde ich, glaube ich, gar nicht. So, und dann müssen wir halt den Gesamtpreis, das sind dann ja irgendwie 2823 Euro plus Steuern und Shipping müssen wir auch nochmal berechnen, weil die liefern entweder in Schweden oder in Dänemark aus, habe ich gesehen. Müssen wir mal genau sehen, was dann letztendlich der Preis ist. Aber ja, irgendwie müssen wir halt Anteile berechnen, ne? Aber bevor wir das machen, sollten wir ihn vielleicht erstmal probieren, weil wir haben ja einen Whisky da, der so ziemlich genau das ist, was wir dann da wahrscheinlich rausbekommen könnten.
Was für eine tolle Gelegenheit,
Was
ne?
hältst du davon?
Ich bin für Probieren.
Sollen wir das tun?
Ja.
Dann mache ich ihn jetzt endlich auf. Ich hatte ihn ja schon auf, um dir deine Probe abzufüllen. Ich finde es äußerst großzügig von mir, dass ich dir deine Probe abfülle. Hat mir fast wehgetan. Aber du schickst mir auch immer die tollsten Proben. Ne? Mit irgendwie Fake-Eel-Sonderabfüllung und sonst wie was.
Und Whisky macht ja auch nur Spaß, wenn man ihn teilt.
Das stimmt. Und das ist tatsächlich auch eine große Probe, die sie mir zugeschickt haben. Das war, also ich habe dir ungefähr die Hälfte davon geschickt und es reicht sicherlich für 2 oder 3 kleine Gläschen, oder?
Ich würde sagen, für 2-mal probieren reicht's.
Ja.
Und ja, das war auf jeden Fall großzügig. Das ja. Reicht.
So.
Ich hab auch noch nicht dran gerochen, also ich habe jetzt echt gewartet mit dem Öffnen bis heute.
Sehr gut. Ich bin auch total aufgeregt gerade. Als wäre es unser Whisky.
Zu Recht.
So, also man riecht den Rauch. Extra Röck ist nicht untertrieben. Ich würde mich fast wundern, was denn Röck wäre.
Also so aus dem Stegreif habe ich mir gedacht, Röck wäre vielleicht für den Start das Richtige. Ich bin jetzt aber gespannt, ob extra Röck vielleicht doch spannend ist.
Also das ist nicht so rauchig wie ein Artback oder wie ein Lagavulin, sondern es ist mehr rauchig wie ein Highland Park oder rauchig wie...
Also von der Nase her würde ich sogar sagen, es hat ein bisschen mehr als ein Highland Park.
Ja, ein bisschen mehr als ein Highland Park, ja.
Es geht vielleicht so in Richtung Killoman, die ja irgendwo zwischen Highland Park und Artback liegen.
Habe ich immer noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Die Proben von dir liegen hier. Ich freue mich auch total drauf.
Aber mindestens 4 oder 5 Stück hast du, ne?
Aber ich mag ja die Proben, die du mir schickst, nicht alleine probieren, sondern die mag ich ja nur mit dir zusammen probieren im Podcast und irgendwie klappt es ja noch nicht so oft. Wir sollten das regelmäßiger machen.
Ich wäre dabei.
Ja. Gut, aber außer Rauch ist da natürlich noch mehr.
Ja.
Und zwar rieche ich da sowas Süßliches.
Ja, es ist... Also was sich mir zuerst aufdrängt, ist neben diesem süßlichen, dem, also ich würde sagen, das riecht sogar wirklich nach Karamell.
Karamell?
Kommt viel Würze.
Also es ist nicht diese typische Sherry-Fass-Süße, die ich jetzt erwartet hätte, sondern man riecht mehr so eine Honigsüße irgendwie. Also nicht Karamell, aber Heidekrautsüße.
Und dann etwas Pfeffriges, so wie schwarzer Pfeffer vielleicht.
Ja, genau. Kein Chili-Catch irgendwie. Ach nee, der ist ja auch erst im Mund dann, aber riecht frisch. Man erkennt diesen Destillerie-Charakter von Magmyra, finde ich. Das ist dieses typische frische Heidekrautartige so und auch frisches Holz. Also das lag jetzt zwar nicht in frischer schwedischer Eiche, aber wahrscheinlich lag daneben ein Fass mit frischer schwedischer Eiche oder so. Das hat ja tatsächlich auch Einfluss auf den Geschmack und den Geruch von Whisky, wie so das Mikroklima um das Fass herum ist. Und die haben zwar die Fässer sortiert, hier liegen die Sherry-Fässer, hier liegen die Bourbon-Fässer und hier liegen die Gravity-Fässer und so. Aber trotzdem hat das, glaube ich, auch noch immer Einfluss, wie so insgesamt das Klima im Lager ist. Ja, man sagt ja, der Geschmack von dem Whisky kommt irgendwie zu 60-80% vom Fass, aber dann eben auch vom Mikroklima und vom, was ist da überhaupt so für Temperaturbedingungen und was ist mit... Naja, letztendlich dann natürlich auch vom Rezept. Ne? Also wenn das über Rauch gedartes Malz ist, dann schmeckt es natürlich anders als wendig.
Also jetzt, wo er ein klein wenig im Glas ist, bin ich auch wirklich weg von dem Karamell. Aber es ist trotzdem so eine cremige, süße Note. Ich bin nicht beim Honig, aber ich würde jetzt sagen, es ist vielleicht so wie Vanillepudding, so eine cremige Vanille.
Vanillepudding ist nicht schlecht.
Und er hat jetzt wirklich... jetzt wo er sich ein klein wenig entfalten konnte, eine intensive Ähnlichkeit mit dem Killoman. Da gibt es auch eine Sherry-Fass-Variante, die sind nicht so weit voneinander weg. Loch Gorm, ich glaube, den habe ich dir mal geschickt.
Kann gut sein. Wie gesagt, ich habe die nur mit Freude begrüßt, aber nicht, auch nicht geöffnet zum dran schnuppern, sondern nur, die stehen da alle noch.
Doch diese Geschichte soll an einem anderen Tag erzählt werden.
Genau. Ich habe jetzt mittlerweile in der Nase auch nochmal noch was weiteres. Da kommt jetzt noch so was, doch sherryartig fruchtiges, schwereres. Da konnten ja irgendwie vielleicht Orangen, aber so überreife
Orangen. Ah, jetzt, ich habe was gefunden.
Was hast du gefunden?
Kandierter Ingwer, also so.
Aha, ja, stimmt, das ist auch das Scharfe. Das ist nicht Pfeffer, sondern das ist Ingwer-Schärfe. Mhm. Was man da riecht.
Sehr interessante Sache ist das, wirklich großartig.
So, jetzt hat er 51 Volumenprozent. Machen wir gleich einen Schluck Wasser rein oder später? Ich glaube später, oder?
Ich bin dafür, dass wir ihn erstmal so probieren und dann schauen, ob... ich würde auf jeden Fall noch Wasser reinmachen, ja. Aber erst nach dem ersten probieren.
Na dann, zum Wohl.
Zum Wohl. Ich stoße mal hier virtuell an.
Wow. Ganz starker Antritt.
Würde der Herr Lüning sagen, ja?
Würde der Herr Lüning sagen. Wow. Fang du mal an. Ich bin noch sprachlos gerade.
Beeindruckend, auf jeden Fall. Das, was wir in der Nase gefunden haben, finde ich auch im Geschmack wieder. Also sehr, sehr geradlinig. Ich habe wieder diesen kandierten Ingwer und den Rauch, diese würzigen Noten. Er ist mächtig, also hat wirklich Power, aber das liegt an den 51 Volumenprozenten. Deswegen fange ich jetzt auch gleich an und mache ein bisschen Wasser dazu.
Ja.
Und auch gar nicht so sparsam, dass ich es ein bisschen weiter runterbringe. Also ich habe jetzt so viel Wasser reingemacht, dass ich ja mindestens bei 40 bin. Also das war schon ein Schlückchen. Ich habe auch noch was in dem Fläschchen drin gelassen. Falls ich jetzt zu viel Wasser drin habe, kann ich aus dem Fläschchen noch mal was nachgießen. Aber großartig, wirklich. Ich habe es jetzt noch nicht ein zweites Mal probiert und ich habe das Gefühl, der frisst sich regelrecht auf der Zunge fest. Also den wird man eine halbe Stunde schmecken. Entweder haben die uns jetzt ein extra tolles Fass rausgesucht oder das ist oder das ist echt.
Nee, das glaube ich gar nicht. Also das ist eigentlich ein typischer MacMürra, aber einer, wie ich ihn noch nie getrunken habe. Das ist eine ganz merkwürdige Kombination. Man erkennt die Brennerei mit ihrer Wildheit. Das ist so dieses, ich finde, man erkennt es einfach. Das ist dieses, geradlinig ist richtig, genau. Sehr, sehr trocken irgendwie, aber jetzt durch das Sherryfass auch mit süßen Aromen noch umgeben. Kandierter Ingwer ist tatsächlich auch das, woran ich gedacht habe. Der Rauch ist im Mund gar nicht so überpräsent. Ne? Also extra Röck. Also ich würde mich mal interessieren, es würde mich interessieren, wie das normale Röck, das normal rauchige Rezept schmeckt. Das wäre dann wahrscheinlich wirklich sehr sanft rauchig.
Ja, das ist sicherlich dann so Highland-Park-mäßig, genau. wie beim 12er oder bei dem neuen 10-Jährigen. Aber die Einflüsse von dem Sherryfass und der Rauch sorgen dafür, dass du einen wirklich extremst langen Abgang hast.
Ja, ja, ja. Und das ist toll. Aber er ist auch echt noch wild. Also er schmeckt sehr jung. Und er hat mich auch so ein bisschen an deutsche Whiskys erinnert übrigens.
Er ist besser als die meisten deutschen Whiskys,
die ich bisher probiert habe. Das ist richtig. Wir haben ja mit dem Jürgen zusammen schon reichlich deutsche Whiskys probiert. Und da waren ja die meisten dann doch irgendwie durch die Obstbrennblasen und durch die kurze Lagerung und so, waren die noch sehr, sehr wild und sehr, also mit merkwürdigen Aromen und so. Und natürlich auch dadurch, dass sie dann alle mit Roggen und Hafer und sonst wie was noch rum experimentiert haben. Warum auch immer man das tun sollte. Aber
das ist jetzt aber noch eine gute Frage. Bei dem, den wir jetzt haben, machen wir nur Gerste, oder?
Ja. Ja, ja, ja. Die machen nur Gerste. Das würde mich total irritieren, wenn sie jetzt irgendwas anderes als Gerste hätten.
So, also ich habe verdünnt und noch ein paar Mal gerochen.
Hast du noch was Neues entdeckt?
Beim Riechen nicht.
Doch.
Er hat auf jeden Fall was Spezielles, was ihn von den Schottischen unterscheidet. Er ist meines Erachtens näher an den Schotten als an den Deutschen
Ja.
in der Nase, auch im Geschmack. Aber es ist irgendwas Spezielles, was ich bei den Schotten noch nicht gerochen habe. Ich sage jetzt einfach mal, das ist der typische schwedische Geschmack,
Es ist
sowas.
so ein bisschen Blumenwiese noch. Und jetzt durch das Verdünnen ist er nochmal, also natürlich deutlich sanfter geworden. Es ist dieses Stechende vom kandierten Ingwer, also das war jetzt nicht wirklich stechend scharf, sondern man hat es halt irgendwie wahrgenommen, wenn man sich Mühe gegeben hat. Das ist jetzt irgendwie komplett weg und hat sich ersetzt durch.
Also auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt übertreibe. Durch das Verdünnen kam eine etwas frischere Frucht zum Vorschein und es fällt mir schwer, sie einzusortieren. Ich würde vielleicht sagen, es ist irgendwas zwischen Kumquat und Sternfrucht.
Ja, das hatten wir
Also
ja schon mal. Der Kumquat kenne ich halt nicht.
es ist so ein Citrus-Style, aber der ist irgendwie etwas breiter, nicht so straight wie Citrus.
Ich hätte jetzt Aprikose gesagt, vielleicht. Vielleicht auch schon getrocknete Aprikose. Oder Pfirsich. Übrigens, in Schweden kann man getrocknete Physalis kaufen. Das habe ich natürlich gleich gemacht, weil das so schön albern war. Und das geht gar nicht. Wenn man getrocknete Physalis kaut, dann ist der ganze Mund voll mit süßer Physalis-Frucht.
Ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen kandierte Kumquat probiert und vielleicht ist es deswegen gerade so ein bisschen präsent bei mir. Aber ich meine wirklich sowas in die Richtung zu riechen. So, jetzt probiere ich aber.
Ja, ich auch. Prost.
Prost.
Also jetzt ist er richtig toll. Was hattest du gesagt zwischen Kumquat und was?
Sternfrucht,
Sternfrucht.
die hat noch einen anderen Namen, die heißt, ich hab's
Egal.
vergessen.
Egal. Also jetzt, also so leicht verdünnt. Ich habe, was heißt leicht? Ich habe ihn bestimmt auch auf 40 oder ein bisschen drunter runter verdünnt. Jetzt ist er richtig, richtig gut. Also beim
Ich
ersten
hab
Schluck eben mit 51% habe ich gedacht, oh wow, nee, das, also hätte ich niemals abgefüllt. Da hätte ich noch mal ein Jahr, auf jeden Fall noch mal ein Jahr, wahrscheinlich eher 2 Jahre das Zeug im Fass liegen lassen, weil es einfach noch zu wild war. Aber auf 40%,
Ich habe ein
das ist eine ganz feine Sache jetzt.
klein wenig zu viel Wasser. Ich habe jetzt noch ein paar Tröpfchen dazu gemacht und probiere noch mal. Er war jetzt wirklich sehr sanft.
Also ich habe jetzt so ein ganz, ganz leckeres, sanftes Mundgefühl, was man halt so von 40-prozentigen Whiskys, die in Sherryfässern lagen, kennt. Das ist irgendwie so süßlich und man möchte eigentlich gar nicht runterschlucken. Man spürt den Alkohol. Ja, okay, wahrscheinlich ist meine Zunge jetzt von den 51% auch ein bisschen betäubt. Aber also, das ist ein Whisky, den würde ich sofort kaufen, tatsächlich, jetzt verdünnt.
Und das bringt mich jetzt auch zu dem, was ich gerade ansprechen wollte. Wir sollten fragen, ob wir dieses Fass auch bekommen können.
Nee, das ist leer. Das ist,
Mist.
da hat er mir den Rest von einem Sherry-Fass gegeben, der da war. Und er meinte, das war auch der letzte Rest. Also, das ist jetzt leer. Wahrscheinlich der letzte Rest, den sie rausgeben wollen.
Okay. Und im Chat hat gerade jemand gesagt Karambole. Und ich glaube, das ist der richtige Name für Sternfrucht. Sternfrucht.
Karambolage. Ja, oh, das ist
Okay.
toll. Das ist super, oder?
Ja,
Wir müssen so ein Fass kaufen.
ja, jeder eins.
Ich habe gerade keine 3000 Euro über. Wobei für 30 Liter, also 48 Halbliter Flaschen, die dann am Ende übrig bleiben von diesem Whisky, das ist fast ein Schnäppchen, würde ich sagen. Also was kann denn das mit Steuern sein, wenn wir irgendwie 2850 oder was das ist, mit Mehrwertsteuer mal 1,19 haben wir. Und dann noch, was ist Alkoholsteuer in Deutschland? 13 Euro auf einen Liter Rohalkohol. Wenn wir sagen 50%, dann sind in 24 mal 13.
Ich bin mir da nicht sicher, ob wir da.
24 mal 13. Oh, ich habe einen Fehler in meiner. An den Plus nicht mal. So, dann sind wir bei 3.700 Euro, die wir für die 48 Flaschen ausgeben.
Das wären dann 77 Euro pro Flasche.
Für eine Halbliterflasche ist das schon viel Geld, ne?
Ich habe schon teureren gekauft, aber
ja.
Es ist schon eine Nummer, ja. Allerdings müssten wir vielleicht das nochmal, also wirklich sorgsam durchrechnen, ob die Rechnung so stimmt.
Wir haben ja gar nicht 48 Flaschen, wir haben ja zwischendurch alles schon weggesoffen und probiert. Sagen wir mal, wir haben 45 Flaschen über, dann sind es 82 Euro pro Flasche. Ungefähr.
Und ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich so viel Alkoholsteuer bezahlen müssen.
Mhm.
Das ist doch, lass mich mal überlegen.
Also ich habe jetzt heute gerade zufällig den Vrindt-Podcast von Holgi gehört, wo er den Herrn Simon interviewt hat. Hast du das schon gehört?
Den habe ich neulich mal auf dem Weg nach Stuttgart angehört, ja.
Genau. Und da erzählt er was von 13 Euro pro rein Alkoholliter, wenn man es selber herstellt. Und das ist jetzt so ähnlich wie selber herstellen.
Oder? Aber das ist die Steuer für innerhalb Deutschlands produzierter Alkohol. Ich meine, so, da fallen nur Einfuhrzölle an. Ich glaube, jetzt, ich kenne mich da nicht aus, aber peinlich eigentlich genug. Aber
stimmt, das ist doch dein Job.
ich arbeite ja in der Brennerei. Und das wissen viele gar nicht.
Du arbeitest in der Brennerei?
Ich arbeite in der Brennerei, ja, für Obstbrände.
Ach so.
Und wir haben eine Dame, die kümmert sich um Importe. Und jetzt kann ich zum einen mal abklären, ob wir einen Partner in Schweden haben, dass wir das vielleicht selbst mit diesem Partner regeln können, dass wir das importieren.
Mhm.
Vielleicht ist das günstiger als die Transporte, die wir bei Magmyra dafür bezahlen würden.
Ja.
Und ich kann mir ein paar Infos holen, wie es denn ausschaut mit Kosten von dort nach hier, inklusive Steuer, Zölle etc.
Ja, genau, das solltest du mal rausfinden. Andererseits habe ich auch jetzt genau über diese Geschichte, dass ich da jetzt diese Probe zugeschickt bekommen habe, von dem Lars einen Kontakt bekommen, die heißt Angela, glaube ich, eine Mitarbeiterin von Magmyra, die den Vertrieb von Magmyra hier in Deutschland machen soll. Und die haben noch was Spannenderes vor. Und zwar wollen die hier in Deutschland ein Lager einrichten oder mehrere Lager. Also erstmal mit einem Lager anfangen und dann dort halt genau diese Reserve-Fässer, also diese
Die soll sich mal bei mir melden. Wir haben wirklich viel Platz in unserem Lager.
Okay. Sie sucht eigentlich ein Lager in der Nähe von Hamburg, weil sie glaubt, dass hier der Absatzmarkt halt besonders günstig ist, weil hier halt in Norddeutschland wohnen mehr Leute, die in Schweden Urlaub machen, als in Süddeutschland. Keine Ahnung. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Aber ich werde dich auf jeden Fall mit ihr vernetzen und dann könnt ihr mal sprechen.
Mhm.
Weil sie schon gesagt haben, so, wir wollen halt mit einem anfangen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Sie suchen so typische Whisky-Lagerstätten, ne? So alte Eiskeller oder ne, wo halt die Temperaturschwankungen sehr gering sind und wo es möglichst ein bisschen feucht ist und so.
Das ist grundsätzlich bei uns auf jeden Fall möglich.
Cool. Tja, dann hast du vielleicht gar keine Transportkosten.
Das wäre doch eine Sache.
Dann lagern wir unsere Fässer einfach da.
Das muss ich mal mit meinem Chef besprechen.
Und dann wird das ein Trend.
Ich habe sogar eine eigene Abfüllanlage.
Ja, cool. Ja, dann wird das ein Trend und dann lagern bei dir auf einmal Fässer nicht nur von Magmyra, sondern dann eben auch von Laphroaig und Artbeck.
Mhm. Ja, mal sehen. Mal sehen, ob das klappt.
Ja.
Also Fässer von Laphroaig und Artbeck werden wahrscheinlich nie bei mir lagern.
Nee.
Denn aus Schottland dürfen keine befüllten Fässer mehr raus.
Ah, okay.
Die dürfen nur noch leere Fässer verschicken. Und ich glaube, mittlerweile, seit Ende letzten Jahres, müssen die Flaschen auch zwingend in Schottland abgefüllt werden, weil die haben sich zwischenzeitlich so beholfen, dass sie einfach den Whisky aus dem Fass in einen Plastikcontainer gekippt haben und dann den Plastikcontainer mit dem Fass auf eine Palette gestellt haben und so verschickt haben.
Na super.
Und das geht nun auch nicht mehr. Soweit ich weiß, muss es in Schottland schon auf der Flasche sein.
Ich kriege meine Nase gar nicht mehr raus aus diesem Glas. Das ist
Ist sie
jetzt.
so groß, oder?
Das Glas ist so klein. Nee, das riecht einfach so fantastisch.
Ja, ich habe schon leer getrunken.
Ich noch nicht. Kann nicht länger
Das
riechen.
war so lecker.
Ja, das ist echt was Tolles.
Ich habe gestern Abend eine kleine Whiskyprobe gemacht für Verwandtschaft, die aus Amerika kam. Habe dabei aber selber fast nichts getrunken, sondern nur Sachen vorgeführt. Der kannte halt eigentlich nur Bourbon. Der hat mit Scotch Whisky hatte der noch keine Berührungspunkte und den habe ich richtig, ja, weggebombt.
Was hast du ihm gegeben?
Der hatte ein Dalwhinnie Distillers Edition und ein Artback Vintage 1975. Das hatte er am Tag davor. Und am Tag danach habe ich mit ihm probiert, das steht noch hier, Talisker 18 Jahre,
Oh,
Bunahaven 25 Jahre,
wow.
Port Ellen 18 Jahre, den wir schon zusammen probiert haben, und einen japanischen Whisky.
Cool. Ja, da war er bestimmt beeindruckt, oder?
Ja, und am besten gefallen von allen sechs hat ihm der Talisker 18 Jahre. Das war sehr interessant.
Der ist auch ein Hammer. Aber das hier ist auch eine ganz große Nummer.
Also das müssen wir auf jeden Fall machen. Wenn die
Ja.
Chance besteht, dass, Wahnsinn, dass wir sowas bekommen.
Ja. Die besteht. Also, wir kriegen das auf jeden Fall. Ist halt die Frage, wie wir das Zeug dann hier rüber kriegen. Aber, also, egal, ob wir das als Fass hier rüber kriegen und dann hier abfüllen oder ob das Fass dann vielleicht sogar schon hier lagert. Wobei, da wäre ich eher eigentlich vorsichtig. Ich mag eigentlich das gerne, die Vorstellung, dass unser Fass in Schweden bei diesen ganz vielen anderen Ambassador-Fässern
Also
lagert.
das sind auch so viele Variablen, die wir jetzt noch abklären müssen, wie auch den Preis. Nichtsdestotrotz sollten wir mal anfangen mit Interessenten sammeln. Also jeder, der das jetzt hört und irgendwie sich angesprochen fühlt und den würde das jucken und da mal mitzumachen und wir machen einen Pappkameraden Whisky, der möge sich doch bitte melden. Du richtest bestimmt irgendwie so eine Art Umfrage ein auf der Facebook-Seite oder so.
Ja, nicht auf der Facebook-Seite, sondern auf der Pappkameraden-Seite, damit auch die Leute, die nicht Facebook benutzen, mitmachen können. Es gibt ja immer wieder Leute, die mögen Facebook nicht.
Das
Und
soll es wirklich geben, ja.
genau. Finde ich auch absolut fair. Da gab es ja jetzt gerade einen ganz tollen Artikel von einer 13-Jährigen aus den USA, die irgendwie gesagt hat, Facebook ist doof. Beziehungsweise keiner ihrer Freunde benutzt Facebook, weil Facebook ist eine Sache, die unsere Eltern machen. Das ist voll uncool damit. Das ist, oh Scheiße, bin ich alt, ey.
Das ist daran merkt man, wie vergänglich man doch selbst ist, ne?
Ja.
Aber sie hat sicherlich recht, Facebook, es gibt sicherlich tollere Sachen als Facebook, vor allem Facebook ist ja unglaublich unsicher.
Das ist ja definiert als unsicher, ne? Also, sobald du Facebook benutzt, gehört alles, was du da machst, gehört denen. Und die
Das
können
steht
damit machen, was sie wollen.
im Duden unter unsicher steht an dritter Stelle auch Facebook.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber das ist nicht der Grund, warum sie es nicht benutzen, sondern sie benutzen es nur deshalb nicht, weil es halt nicht trending ist. Ja. Und Jugendliche oder junge Jugendliche wollen halt nur Sachen benutzen, die halt in ihrer Peer Group gerade am Trenden ist. Ja, also
Okay, da redet der Fachmann. ich stelle mir jetzt die Frage, was ist denn dann trendy? Also wir sind ja irgendwie von sowas wie StudiVZ oder sowas, sind wir erstmal in Richtung Facebook gekommen. Also der Funktionsumfang bei Facebook war ja schon wirklich gewaltig. Nur wird man halt mittlerweile tatsächlich erdrückt von Werbung, die man kaum unterdrücken kann. Und was ist denn das Nächste? Ich
Du,
meine, die
das kannst du nicht.
Mobilfunkanbieter haben es ja probiert mit diesem Join oder sowas, aber das ist ja eine Totgeburt gewesen.
Join? Ach ja.
Siehst du, schon vergessen.
Ja, ach da, die Sachen sprießen aus dem Boden wie Unkraut sonst nur. Und du kannst es halt nicht vorher wissen und du hast auch überhaupt keinen Einfluss darauf. Also das ist ja irgendwie vollkommen davon abhängig, was deine Leute machen. Also wenn deine Freunde alle auf einmal anfangen, Instagram zu benutzen. Und das hatte sie sogar gesagt, so, also die Eltern hatten halt Facebook verboten, dafür seid ihr zu jung. Die Eltern wussten aber nicht, dass Instagram auch eine Altersbeschränkung hat und mittlerweile ja auch Facebook gehört. Und haben dann den Kindern erlaubt, Instagram zu benutzen. Und dann waren halt irgendwie alle auf Instagram und haben sich halt darüber irgendwie vernetzt und irgendwie, das war dann halt am Hypen für die. Und dann haben sie halt das genommen. Das betrifft jetzt aber halt nur diese kleine Peer Group da von dieser 13-jährigen, was weiß ich, wie sie heißt, Robin oder so, die dann diesen Artikel geschrieben hat. Das geisterte in den letzten Tagen so durch die Medienlandschaft, dass eine 13-Jährige sagt, hier übrigens, Facebook ist doof.
Ja, die Amerikaner nutzen aber insgesamt viel mehr Instagram als wir. Instagram ist bei uns ja bei weitem nicht so groß wie bei den Amis.
Ja. Ja, die Amis haben sowieso Sachen, die dort riesengroß sind und die hier irgendwie, naja, so unter ferner Liefen laufen. Pinterest zum Beispiel.
Oder die Menschen.
Ich kenne niemand, der Pinterest ernsthaft benutzt.
Ich weiß nicht mal, was das ist.
Pinterest war mal eine Zeit lang nach Facebook und Twitter das drittgrößte Social Network in den USA. Das ist un unfassbar erfolgreich gewesen da. Ne? Ich weiß gar nicht, wie es dem jetzt geht, aber da pinnt man halt Fotos an seine Pinnwand irgendwie und ja, keine Ahnung. Ich hab mich da natürlich registriert. Das war zu der Zeit, als ich noch bei Xing gearbeitet habe. Und da musste ich natürlich alles kennen, was irgendwie gerade trendet, irgendwo. Und habe dann eben auch mir das angeguckt. Aber ja, wenn da keiner von meinen Freunden ist, dann trendet es halt für mich nicht. Was soll ich denn dann da? Also da waren dann hübsche Bilder zu sehen. So. Also das war einfach ein Stream von coolen Grafiken.
Ich habe übrigens neulich einen kleinen Bericht im Fernsehen gesehen von deinem neuen Arbeitgeber und habe dann geguckt, ob ich dich irgendwo sehe, aber du bist nicht aufgetaucht.
Okay, was haben Sie denn berichtet?
Da war eine Frau, eine, ja, so eine, die hat ein Spiel gemanagt. Wie heißt euer bekanntestes?
Farmerama?
Nee. Irgendwas mit Sternen im
Dark
Weltall.
Orbit?
Ja, oder war es da Orbit? Auf jeden Fall ging es da um Schlachten im
Ja.
Weltall. Und die hat da eben zugeguckt, ob da alles mit rechten Dingen abläuft und hat ja bei Problemen geholfen. Die hat eigentlich versucht, den Entwicklern Bugs zu berichten oder Bugs zu finden oder berichtete Bugs zu überprüfen, um die dann an die Entwickler weiterzugeben, ob die wirklich geprüft werden müssen oder ob das ein Anwenderfehler war oder sowas. Und da hat man eben berichtet, dass sie ja den ganzen Tag beruflich spielt. Und ja, das
Ja,
war eigentlich
genau.
war interessant. Ging 5 Minuten oder sowas.
Ja, das ist natürlich eine wichtige Funktion, dass wir Qualitätsmanager haben, die halt ständig prüfen, ob im Spiel alles mit rechten Dingen zugeht. Also die suchen dann nicht nur Fehler, sondern die suchen halt dann vor allem auch Fehler, die von den Spielern ausgenutzt werden. Also in jedem großen Spiel. Da geht es nicht nur um Browser-Spiele, sondern auch um sowas wie World of Warcraft und damals, als ich EverQuest gespielt habe und so, geht es immer darum, dass einige Spieler es nicht lassen können, rauszufinden, wo sind hier Fehler im Spiel, die ich ausnutzen kann, um besser dazustehen als andere Spieler. Ne? Sei das jetzt mit Bots, die programmiert werden, um bestimmte Sachen automatisch zu erledigen, die man eigentlich von Hand machen soll, oder irgendwas anderes.
Verdammte Cheater.
Ja, Cheater halt. Und ich leide da persönlich ganz stark drunter bei Mario Kart Wii. Wenn ich bei den Rixens da in Schweden bin zu Besuch, Jan und ich, wir spielen abends halt immer noch mal eine Runde Mario Kart zum Abschluss des Tages. Trinken Whisky oder trinken Lettöl, Prips Blue und spielen Mario Kart. Und das ist immer ätzend, wenn wir es dann online spielen und in dem Level, wo wir sind, dann treiben sich dann halt immer irgendwelche Kiddies rum, die irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie das geht. Wahrscheinlich muss man irgendein komisches Image runterladen, das auf einen USB-Stick tun und hinten in die Wii reinstecken und schon kann man halt in Mario Kart so viele Bomben schmeißen, wie man will oder so. Und das ist halt total nervig. Das macht keinen Spaß.
Auch dem Spieler irgendwann nicht mehr, ne? dem, der das benutzt?
Das, was weiß ich, ob denen das Spaß macht. Ist mir auch scheißegal. Aber also es macht halt allen anderen keinen Spaß. Es ist vielleicht einmal witzig, irgendwie eine völlig verrückte Runde zu fahren, wo ständig blaue Panzer auf den ersten fliegen und alle werden ständig klein und so. Das ist ja auch mal eine interessante Variation vom Spiel. Hat aber nichts mit dem zu tun, was man eigentlich tun wollte. Und deswegen, ich finde Cheater scheiße.
Und was machst du eigentlich genau bei Big Point? Du bist irgendwie Produktmanager, ne?
Genau, ich bin Produktmanager und habe die Rolle Product Owner für etwas, was nicht direkt mit den Spielen zu tun hat. Das nennen wir unsere Plattform. Da geht es darum, sowas wie Login- und Registrierungsprozesse für alle Spiele zur Verfügung zu stellen. Und also alles, was für alle Spiele gleich ist, ne? Diese ganzen Marketinggeschichten und unsere Medienpartner wie zum Beispiel ProSieben, die halt die Spiele auf ihren Seiten ausrollen, die müssen halt auch die entsprechenden Integrationen im Spiel haben und so. Und da kümmere ich mich gerade drum, dass das neu entwickelt wird, also oder weiterentwickelt wird. Weil in 10 Jahren sammelt sich dann immer viel an, was dann gebaut wird, und da wird es so langsam mal Zeit, ein bisschen aufzuräumen.
Ich war auf jeden Fall überrascht, dass das so eine große Geschichte ist, ne?
Big Point?
Da arbeiten ja richtig viele Leute, ne?
Ja, über 600. Das ist schon nicht
abgefahren.
Klein.
Abgefahren. Ja. Abgefahren, echt.
Ja. Und die ganze Branche ist riesengroß. Also in Hamburg sind ja noch weitere große Online-Spielehersteller. Und ist ordentlich was los in der Branche.
Genial. Ja. Also der Job, den zum Beispiel diese Dame da hatte, das fand ich ziemlich spannend. Gut, ich glaube 300, Moment, wie viele Tage hat man Urlaub? Feiertage, von mir aus über 300 Tage auf jeden Fall im Jahr zocken, das ist dann aber schon Hardcore, ne?
Ja, das ist anstrengend. Und es ist auch nicht so, dass das dann für immer nur Spaß bringt, sondern wenn du halt ein Spiel spielen musst, um rauszufinden, was ist da los, dann ist das halt was anderes, als wenn du ein Spiel spielst, weil du gerade Bock drauf hast.
Ja.
Naja, aber natürlich ist es trotzdem ganz nett.
Ja. Hast du mir eigentlich einen zweiten Whisky noch geschickt?
Ja. Ja, hast du den auch zur Hand?
Oh ja, da ist was.
Dann kommen wir mal zum zweiten Whisky, oder? Bevor wir hier irgendwie durstig werden. Ich trinke mal einen Schluck Wasser zwischendurch.
Mit dem roten Darth Vader Helm als Deckel.
Genau. Und was ist das? Hast du dein Handy an?
Ich weiß auch nicht, woher das jetzt gerade kam. Jetzt hast du es gehört. Es kam vorhin schon mal. Ich kann mir nur erklären, dass das die viertelstündliche E-Mail-Abruferei von meinem iPad ist.
Ah. Ja, nicht so schlimm. Gut. Der nächste Whisky, den wir hier haben, ist auch ein Macmyra. Mhm. Und zwar eine von ihren Spezialabfüllungen. Special 10 heißt die, also Spezial 10. Mit dem Untertitel Café Göck.
Und ich dachte, ich habe mich verlesen. Das heißt wirklich Café Göck, ne?
Café Göck, genau.
Café Göck.
Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was Göck heißt.
Ich kenne nur Café Kirsch.
Das hatten sie mir gesagt. Und der Witz ist, dass in diesem... Ach, weißt du was? Ich habe um die Flasche herum ist so eine Banderole. Die haben alle die gleiche Verpackung, diese Magmira Spezialabfüllung jedes Jahr. Die ist auch ganz nett gemacht. Aber es ist halt wirklich die identische Verpackung, und um die sie dann unterscheiden zu können, machen sie so eine Banderole darum. Und den Text von der Banderole, den habe ich mir übersetzen lassen von Jan in Schweden. Und das hören wir uns mal eben an, okay?
Schieß mal los, Jan.
Es rauscht ein bisschen im Hintergrund, aber man kann ihn gut verstehen.
Auserwählten oder Ausgewählten. Dies ist ein Getränk für spezielle Gelegenheiten und spezielle Personen. Für dich, der den schwedischen Malzwhisky entdeckt hat und ihn in mehr Nuancen erleben möchte. Hier ist das die extra Goldkante, die du suchst.
Oh.
Wir streben ständig nach vorne. Wir denken neu, bewerten und justieren. Darum gibt es in unseren Lagern viele Fässer mit unterschiedlichem Charakter. Die speziellsten wurden vereinigt zu diesem Magmyra Spezial oder überhaupt zu der Serie Magmyra Spezial. Eine Serie von limitierten Ausgaben für ausgewählte Stunden. Wir mögen es, eigene Wege zu gehen. Dieser hier ist einer davon.
Achso, das war jetzt generell zu diesem Makmörer-Spezial.
Ja.
Und nicht speziell zu diesem Makmörer-Spezial ziehen.
Jetzt geht es ein bisschen spezieller hier. Die Geschichte zu diesem Kaffee-Göck, da sagen sie hier, im Jahre 1756 wurde Kaffee in Schweden verboten. Das war ein Hemdaktion. Ist das eine Hemd? Ist das Strafe oder? Hemdaktion von Bundeståndet. Vom Bauern. Weil die Bauern können doch keine Gesetze erlassen. Verstehe ich nicht so ganz.
Vielleicht war es kein Gesetz, sondern so eine Streikaktion oder so. Die forschen.
Ich übersetze mal den zweiten Absatz hier. Zum Spezial 10, 2010, haben wir eine alte Tradition wieder auferweckt und diese zu unserer eigenen gemacht. Wir haben, wie sagt man, nicht entlagern, wenn man Whisky nachreifen oder was, nochmal in anderen Fässern.
Mhm. Achso, zur Finishing
heißt Finishing, das ja.
Also auf Deutsch heißt es Finishing. Rache.
Was? Rache? Ach, eine Racheaktion. Rache. Gut, springen wir wieder zurück.
Das war eine Rache der Bauern.
Aktion des Bauernstandes, dem vorher verboten wurde, Alkohol, Sprit, Schnaps für den Hausgebrauch zu brennen.
Also dann haben die Kaffee gesperrt, oder? Haben keinen Kaffee mehr
gemacht. Wie sie das gemacht haben, steht hier nicht. Jetzt treffen sich die Getränke wieder. Schwedischer Whisky, Schnaps sagt man nicht. Schwedischer Whisky und schwedisch gerösteter Kaffee in einer neuen spannenden Kombination. Also die neue Tradition. Wir haben das Finish, wir haben unser elegantes Rezept. Achso, wir haben das elegante Rezept zu diesem Whisky.
Ah ja, stimmt, die haben zwei verschiedene oder drei verschiedene Rezepte, die sie herstellen. Elegant ist das Nichtrauchige. Wir haben ein rauchiges, ein sehr rauchiges und so. Das Nichtrauchige nennen sie elegant.
Wir haben also unser elegantes Rezept zum Finish in Eichenfässer gefüllt, die in denen vorher neu geröstete Kaffeebohnen gelegen haben, gelagert waren. Spezial Nummer 10, Kaffee Gück, ist ein eleganter kräuteriger würziger Whisky, danke schön, würziger Whisky mit Charakter, mit dem Charakter von gerösteten Kaffeebohnen und Noten von Schokolade und Vanille, Karamell. Ein schwedischer Malzwhisky, der auf Traditionen baut.
Dankeschön.
Genau, so viel zu der Übersetzung von Jan, den wir seinerzeit am 13.07. sehe ich hier gerade, haben wir das aufgenommen. Und danach haben wir den dann probiert auch. Und ich muss gestehen, den ohne Wasser zu probieren, das war eine Herausforderung.
Okay.
Da habe ich im ersten Moment gedacht, oh Mann, was ist das denn? Das ist ja widerlich. Also nicht widerlich, sondern es war einfach so, nee, das möchte ich nicht trinken. Das ist mir eine Nummer zu hart. Aber dann haben wir ihn später gedacht, so, na, vielleicht sollten wir doch nochmal mit Wasser probieren. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Also ich habe zwischenzeitlich, während der Jan gesprochen hat, habe ich schon mal dran gerochen. Und ich hatte tatsächlich es geschafft, diese Sache mit dem Kaffee wieder zu vergessen und habe ganz unbedarft dran gerochen. Und das Erste, nachdem eine wirklich heftige alkoholische Brise mir entgegenstieg, das Erste, was ich gerochen habe, war wirklich etwas wie Kaffee. Und dann ist es mir gekommen, Mokkabohne. Das ist das, was der Jan vorgelesen hat, Kaffee und Schokolade. Das habe ich als Mokkabohne schon ein paar Sekunden davor gerochen. Und vor allem Banane.
Banane.
So, Mokkabohne und Banane.
Ja.
Vielleicht sogar Bananenschale, also dieser Geruch, wenn man eine Banane schält.
Ja. Gar nicht schlecht.
Das sind, glaube ich, so die Kopfnoten, würde man als Parfümhersteller vielleicht sagen. Und probiert habe ich aber noch nicht.
Nee, sei vorsichtig damit. Also.
Ja, mit 46 sollte er eigentlich probierbar sein.
Das ist richtig. Aber ich habe halt festgestellt, die Aromen in diesem Whisky, die sind so heftig und so intensiv, dass man den tatsächlich auf unter 40% runter verdünnen möchte, einfach damit die Aromen mehr Platz haben. Ja, also man riecht tatsächlich ein bisschen Kaffee. Ich meine, wenn da vorher Kaffeebohnen drin lagen in dem Fass, ist es ja auch nicht überraschend.
Ja, das muss ich auswirken.
Schokolade rieche ich jetzt nicht. Mokkabohne, also ja, diese mit Schoko ummantelten Dinger, ne?
Ja, genau, diese, die früher waren die auf vielen Kuchen zu finden und die kann man bestimmt immer noch kaufen, die gibt es bestimmt immer noch.
Klar, die gibt es häufig in guten Cafés zu einem Espresso dazu.
Nicht diese runden Teile, sondern ich meine diese Dinger von früher, die waren relativ flach, sie sahen aus wie eine Kaffeebohne, nur Schokolade.
Ach, die Dinger.
Die Dinger
meine ich. Das ist was anderes, ja genau.
Ja gut, die ummantelten, die sind ja sensorisch nicht so weit weg von dieser Mokkabohne, nur die hat halt diese klassische Mokkabohne, die hat was Schokoladig-Cremiges, ne? Und die andere, die hat halt wirklich heftig Kaffee.
Ja.
Und der Kaffee ist sehr präsent und dann eben die Banane. Also zuallererst kam was Fruchtiges, da wusste ich noch nicht genau was. Und dann der Kaffee und dann war mir klar, die Frucht ist Banane. Und viel mehr kann ich eigentlich nicht erriechen. Er ist schon, also in der Nase ist er schon betörend. Ich probiere ihn trotzdem mal pur, oder
willst
ist das
du?
Echt?
Ja, wir können es machen. Also ich traue mich. Ich weiß ja, dass es auch verdünnt anders schmeckt. Cheers.
Zu wohl.
Also, ich finde ihn streng. Im Mund, da geht es halt richtig ab. Der ist scharf auf der Zunge wie einer mit über 50% und irgendwie streng.
Was hatten die 10 zu bedeuten?
Das sind Jahreszahlen. Also im Jahre 2010 wurde dieser Spezialwhisky auserkoren. Mhm. Also im Jahre 10 wurde er, glaube ich, in die Fässer gefüllt, destilliert.
Okay.
Gibt es halt jedes Jahr, gibt es irgendwie eine Spezialabfüllung von denen. Und die ist halt jedes Jahr ein bisschen anders. Und diesmal haben sie sich für Kaffee, also im Jahr 2010 haben sie sich für Kaffeefässer und entschieden.
Gök heißt sicher sowas wie Geruch oder Geschmack?
Nee. Warte mal. Google Translate.
Swedis für Angefangenen und Fortgeschrittenen.
Gök hatte viele verschiedene Bedeutungen. Mal gucken, was Google Translate draus macht. Gök erkennt er Türkisch, ist aber falsch. Schwedisch. Kuckuck. Na super.
Sie wollten eine gelbe Banane kaufen?
Gök. Ich suche mal nach Gök im Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch, was ich hier auf der Schwedenseite finde. Suchen. Jetzt suchen sie doch schon. Er sagt auch Kuckuck. Es hat aber noch mehr Bedeutung. Bin ich mir ziemlich sicher. Naja. Wie auch immer.
Also verdünnt mit etwas Wasser ist er wirklich viel besser.
Ja, hast du schon gemacht?
Ja.
Wie, also was war dein Eindruck? So unverdünnt? Der gleiche wie meiner? Oder
hast ja, du irgendwie... exakt genau der gleiche wie deiner. Also der Alkohol, der drängt sich extrem in den Vordergrund an. Du hast das in der Nase schon gemerkt, der hat richtig zugebissen, wenn du zu lange gerochen hast. Mhm. Und das macht er genau auf der Zunge, also er brennt richtig.
Genau, aber schon die Nase ist komplett anders, wenn du Wasser reintust. Mhm. Deutlich weicher, da kommt der Kaffee noch klarer raus.
Und irgendein asiatisches Gewürz.
Bisschen Curry oder so. Kurkuma. Wobei Kurkuma eigentlich nicht so stark riecht.
Ich weiß es nicht.
Könnte aber sein. Ja.
Also irgendwie erinnert es mich an ein asiatisches Gewürz, aber ich kriege es nicht gebacken.
Ich hatte, bevor ich nach Schweden gefahren bin, dieses Jahr auf die Fährenseite geguckt, was es denn auf der Fähre für Whiskys gibt. Und da hatte ich den entdeckt, diesen Magmyra Spezial 10. Mhm. Und hatte, also von dieser Idee, alte Kaffeefässer zu benutzen, war ich halt total geflasht. Und wollte diesen Whisky unbedingt haben. Leider war er dann auf der Fähre ausverkauft. Und dann bin ich tatsächlich ins Systembolaget gelaufen, also höherprozentigen Alkohol als irgendwie 4% oder so, darf man ja in Schweden nur im Systembolaget kaufen, so ein Spezialladen. Und in Supermärkten gibt es halt Bier nur bis 3,5 oder 3,8 Volumenprozent Alkohol. Und im Systembolaget hatten sie tatsächlich genau diese Flasche dann da. Also davon auch noch mehrere, aber die anderen Spezialabfüllungen hatten sie alle nicht da. Die haben sie auch dieses Jahr gerade abgefüllt, insofern ist es vielleicht auch nicht so überraschend.
Ja, die anderen sind sicher längst ausverkauft.
Wahrscheinlich, ja.
Also ich finde, es ist ein sehr interessanter Whisky. Es ist ein gutes Projekt, sicherlich eine mutige Idee. Ich finde es wirklich spannend. Es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das sollte dir definitiv weiter verfolgen, aber es ist mal eine nette Abwechslung.
Ja, ich finde auch, also verdünnt ist er wirklich gut trinkbar. Man hat das Gefühl, dass irgendwie noch Reste von einem Espresso hinten im Mund sind.
Genau.
Und ansonsten ist es halt, ja, recht nah dran an dem Brooks Whisky von Magmyra. Also das ist halt einfach dieses elegante Rezept, das nicht rauchige Rezept. Und ja, mit dieser besonderen Note kann man machen. Also ich bin jetzt nicht traurig, dass ich mir die Flasche gekauft habe. Ich bin froh, dass wir die probieren können, weil es halt mal was ganz anderes ist. Aber es ist jetzt nicht mein neuer Lieblingswhisky.
Ja. Also ich würde ihn trinken zu einer Portion Bananensplit oder kandierte Bananen als Dessert. Da würde ich als Whisky, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist zwar geschmacklich übergreifend, aber gerade das finde ich spannend daran.
Ich habe eigentlich eher an Schwarzwälder Kirschtorte gedacht.
Oh, jetzt sprichst du aber den richtigen.
Weil Schwarzwälder Kirschtorte geht ja immer. Da geht auch mit allem, glaube ich.
Ja klar, warum nicht? Warum nicht Schwarzwälder Kirschtorte? Ich bin ja aus dem Schwarzwald. Mit meinen Produkten macht man Schwarzwälder Kirschtorte.
Mhm. Mit deinem Kirschwasser?
Ja. Ach. Das wird ganz oft benutzt dafür.
Mhm. Sag mal, hattest du nicht irgendwie im Großhandel von Spirituosen gearbeitet? Irgendwie bin ich gerade verwirrt.
Ja. Ich hatte dir das in irgendeiner Folge mal, glaube ich, sogar gesagt. Dass ich gewechselt habe.
Ja, irgendwie war mir das nicht mehr präsent, Entschuldigung.
Ich habe nur keinen eigenen Podcast, in dem ich das hätte ankündigen können.
Warum eigentlich nicht?
Ich arbeite dran. Ich hab schon einen Testlauf, aber ich verrate noch nicht, wie der heißt, weil ich immer noch rumprobiere mit Anfangsmelodie und Schnickschnack.
Mhm.
Aber der ist tatsächlich schon zu finden.
Also ja. Ach so.
Der ist schon da.
Auch schon öffentlich. Ja, ich habe das ja irgendwie mitbekommen, dass du bei podcaster.de bist. Mhm. Ich habe daraufhin mal den Fabio, der den podcaster.de Server betreibt, gesprochen, weil ich mir das nochmal angeguckt habe und bei podcaster.de kann man die Episoden ja nur mit so einem Web-Uploader hochladen. Ne? Also das heißt, du machst erst deine Datei fertig.
Ja, genau.
Und dann lädst du sie dort hoch. Das ist ja ein bisschen unpraktisch, weil Auphonic, was ich dir dringend ans Herz lege, um deine Audiodateien nachzubearbeiten, die machen einfach, dass es gut klingt, die haben ja die Möglichkeit, an alle möglichen Ecken und Stellen im Internet die fertige Datei dann hinzuladen, zum Beispiel auch per FTP hochzuladen. Mhm. Und Fabio meinte, ja klar, FTP-Upload geht auch. Und er schließt sich nochmal mit den Auphonic-Leuten kurz, um da ja, das richtig einzurichten, dass halt die Podcaster.de-Nutzer eben auch Auphonic direkt dann dahin spülen lassen können. Weil dann können wir dir so ein Preset einrichten bei Auphonic, wo dann die ganzen Metadaten und ein Bildchen und alles schon richtig ist. Ja. Du brauchst dann nur noch mit der Auphonic-App irgendwie aufzunehmen. Und wenn du fertig bist und Auphonic sagst, jetzt hier mach mal hübsch, dann ist es halt direkt gleich bei beim Podcaster.de.
Habe ich auch ausprobiert. Mhm. Ich nehme auch schon mit Auphonic auf und habe auch schon ein Preset eingerichtet. Und mit dem Preset lade ich es dann auch automatisch auf meinen Dropbox-Account.
Ja, okay.
Und von meinem Dropbox-Account lade ich es dann in die in diese Web-Applikation von Podcaster. Mhm. Und das klappt ziemlich gut. Das ist vielleicht jetzt nicht der einfachste Weg, aber für eine Computer, mittlerweile zumindest leider Computer-Nulpe wie mich, ist das eine sehr gangbare Lösung eigentlich.
Okay. Das
funktioniert ganz gut. Ich doktere jetzt gerade rum mit dem Podcast-Konzept und mit so ein paar anderen Sachen, wie eben die wie ein Intro oder ein Outro oder beides. Mhm. Und
Das kann ja auch Auphonic auch mittlerweile, ne? Intro und Outro dran schneiden.
Genau, deswegen, ich habe das da entdeckt und deswegen habe ich überlegt, so, okay, jetzt probierst du mal was. Habe da ein bisschen was zusammenklamüsert mit GarageBand, GarageBand von Apple und habe das auf dem iPad, habe ich so ein bisschen was gemacht und jetzt probiere ich das gerade aus mit dem Einspielen, aber meine Schwierigkeit ist, entweder hört es abrupt auf oder es fadet aus. Mhm. Aber es fadet so lange aus, dass man schon beinahe beim Ausfaden einschläft.
Da hast du Konkurrenz zum Einschlafen-Podcast.
Ja, und ich kann das ja nicht übersprechen, weil es ist ja die Datei, die dann vorne dran gestellt wird.
Ja.
Und ja, ich probiere da noch ein bisschen rum. Und das Podcast-Konzept ist mir auch noch nicht so hundertprozentig klar. Also, ich arbeite dran.
Schön.
Ich habe aber auch einen kleinen Blog eingerichtet bei Tumblr, wo ich auch schon mal Gedanken aufschreibe. Das nennt sich Whisky- und Genuss-Blog. Der heißt bei Tumblr Gourmet-Syndrom. Mhm. Das ist die Krankheit, an der ich leide.
Gourmet-Syndrom? Mhm. Leidest du da sehr drunter?
Ich leide extrem drunter. Also mein Geldbeutel vor allem. Und meine Körperform. Möchte ja. Da auch Grüße an den Holgi schicken in dem Zusammenhang. Der hat eine ähnliche Krankheit, glaube ich.
Ja.
Holgi isst und trinkt auch gerne.
Das stimmt.
Ja. Der war gestern in Heidelberg und ich hatte eigentlich überlegt, nach Heidelberg zu fahren, weil er so ein, er nennt es immer Hörerinnen-Treffen, weil er das gemacht hat und ich habe überlegt, ob ich da mal hinfahre. Heidelberg ist jetzt nicht so weit weg, ich hätte jetzt anderthalb Stunden gebraucht. Mhm. Aber dann war ja gestern Abend noch das Grillen mit den Verwandten aus Amerika, wo ich da die Whiskyprobe gemacht habe mit dem einen. Und dann habe ich das vorgezogen, weil das auch nur eine Dreiviertelstunde entfernt war.
Ja.
Naja, aber irgendwann werde ich das mal machen.
Ja, oh, ich werde gerade müde, Entschuldigung.
Macht nichts. Wir sollten jetzt diesen Whisky mit irgendwas anderem runterspülen.
Mit Wasser? Erstmal?
Ja, okay. Oh. Eine Übergangslösung Wasser, was auf Dauer anhalten würde.
Ja, also auch dieser Whisky ist mir immer noch im Mund, obwohl das schon eine Weile her ist, dass ich den letzten Schluck runtergenommen habe. Der bleibt also auch lange da.
Fühlt sich an wie Dessert im Mund.
Ja, stimmt. Also Mokka-Torte, also meine Schwiegermutter, die macht ab und zu Mokka-Torte, wenn sie ganz lieb zu ihrem Mann sein will. Der mag die nämlich sehr, sehr gern. Und ja, ich habe tatsächlich einen ähnlichen Nachgeschmack gerade noch.
Ich denke an Maulwurfkuchen. Da gab es mal so eine Dr. Oetker Backmischung, die war mal modern. Das war mit viel Sahne und Banane und Schokoladenkrümel und Boden und da hieß irgendwie Maulwurfkuchen oder sowas. War bei den Kids sehr beliebt. Mhm.
Ja. Aber in dem großen Fundus an Whiskyproben, den du mir zugeschickt hast, da gibt es doch bestimmt was irgendwie das jetzt nochmal irgendwie wegbläst.
Mhm. Da sind ein paar wie sagt man da, ja gut, nehmen wir es halt mal, Wegbläser. Hast du da einen interessanten Wegbläser als Vorschlag?
Ja, genau. Und wir haben die ja auch beide schon vor uns hier. Ich habe mich entschieden für den Artbag Galileo 1999.
Was für eine gute Wahl.
Weil ich gedacht habe, Artbag ist auf jeden Fall was, was wegblasen kann. Mhm. Das ist ja ein sehr rauchiger Whisky von der Insel Islay. Galileo sagte mir zunächst erstmal nichts. Das hatte ich irgendwie, das war bisher noch an mir vorbeigegangen. Dann habe ich das mal im Internet nachgeschlagen. Und das ist ja richtig spannend, was die da gemacht haben.
Eigentlich ist er eine Hommage, der Galileo. Also die haben im letzten Jahr, oder nee, im Jahr 2011, haben die mit den Russen oder mit den Amerikanern, mit irgendjemandem, haben die bei einem Flug ins All Whisky mitgeschickt.
Mhm. Russen.
Ja, mit den Russen. Mhm. Dann war es wahrscheinlich mit so einer Soyuz-Kapsel oder sowas. Genau. Und zwar haben die da irgendwie so eine kleine Kapsel vorbereitet, wo sie Whisky reingemacht haben und haben dort auch ein bisschen Eiche mit reingemacht in diese Kapsel, um den Einfluss des Holzes unter anderen Bedingungen zu testen. Mhm. Ja, und der ist jetzt im All. Ich glaube, der ist auch noch nicht zurück.
Genau genommen auf der ISS.
Ist er?
Ja, genau. Die sind mit der Sojus-Trägerrakete dann hochgeflogen zur ISS und haben dann dort das Experiment durchgeführt.
Hattest du die übrigens neulich noch gesehen?
Nee, gestern Abend war das, ne? Da habe ich den Einschlafen-Podcast aufgenommen mit zu den Perseiden und wollte noch nach der Aufnahme dann gucken, ob die ISS zu sehen ist, aber waren immer noch Wolken. Und jetzt sind hier immer noch Wolken und heute ist wieder nichts mit Sternschnuppen gucken. Voll lame.
Ich war da auf dem Rückweg von dem Grillen gestern und da hat es sowas von geschifft und gedonnert und gewittert. Also da war nichts mit Sternschnuppen oder ISS.
Schade.
Ja. Und also der Galileo, jetzt nochmal um auf das Experiment zurückzukommen. Also die haben in dieser Kapsel haben die natürlich versucht, das Verhältnis Holz und Whisky einigermaßen realistisch zu halten und dann werden die das mal untersuchen, wenn das zurückkommt. Und als Hommage für diese Aktion, weil Artbag ja jedes Jahr einen speziellen Whisky als Sonderabfüllung rausbringt, kam dann der Galileo.
Ähnlich wie McMurra dann, ne? McMurra Spezial?
Ja, genau. Galileo, Artbag Spezial. Mhm. Und er hat auch kein typisches Artbag-Etikett bekommen. Die Artbag-Etiketten, die sehen sich eigentlich immer recht ähnlich. Es gibt ein paar Ausreißer und dazu gehört jetzt der Galileo und da ist so eine Schriftart verwandt worden für Galileo, wie aus der Zeit der ersten Mondflüge. Also es sieht so ein bisschen, sieht so ein bisschen nach, da gab es mal ein Computerspiel. Ich überlege mal. Sieht also anders aus und man sieht die Erde und eine Rakete, die in den Himmel steigt und sieht eigentlich ganz schick aus. Das ist ein Jahrgang 1999 und wurde abgefüllt 2012. Und zwar war der in bestimmten Fässern. Und jetzt habe ich das vergessen, in was für Fässern der war.
Macht nichts.
Madeira oder Malaga oder irgendwie sowas war das.
Die ehemalige Bourbonfässer und Marsala-Weinfässer.
Ah, Marsala war es.
Aus Sizilien.
Mhm. Also ein Likörwein. Im Prinzip. Das heißt Ex-Bourbon und dann ein Finish in Masala-Fässern.
Genau.
So, das sollte uns, Masala sollte uns zumindest entfernt an Sherry-Einfluss erinnern.
Mhm.
Und das gepaart mit Artbag klingt doch interessant, oder?
Klingt total super.
Ich rieche da mal rein, ich habe es mir schon eingeschenkt.
Ich auch gerade. Abgefüllt mit 49 Volumenprozent.
Ja. Können wir es auf jeden Fall schon mal pur probieren erstmal.
Ja, einen kleinen Schluck.
Was riechst du, Tobi?
Ja, den typischen Artbag-Rauch. Trocken, dunkel, Torf. Bisschen medizinisch auch dieses. Wobei das ist jetzt schon fast von der Süße überdeckt. Also man riecht neben dem Torf ganz gut separiert sogar irgendwie. Tatsächlich so ähnlich wie Sherry, aber ein bisschen trockener als Sherry.
Also, der Rauch ist sicher das Präsenteste. Und ich habe dann ein süßes Aroma vernommen und dachte an so Karamell-Kaubonbons.
Eine Karamell habe ich da eigentlich gar nicht. Weißt du, so Kuhbonbons oder?
Nicht die Kuh, sondern es gibt solche, die sind so ein bisschen fester, so wie so Plombenzieher. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die waren in dieser berühmten britischen Mischung, die immer meine Oma mitgebracht hat.
Ah, okay. Quality Street.
Ja, genau. Gibt es das noch?
Weiß ich nicht.
Habe ich ewig nicht mehr gesehen.
Ich fand die Dose immer so toll.
Ja, obwohl. Also die Dose habe ich immer noch genau vor Augen mit so einem mit Weiß und Pink und
ganz viele Ponchis drauf.
Ja, genau. Ja, an sowas habe ich gedacht. Sowas in der Art rieche ich da drin. Denn Fruchtnoten finde ich nicht richtig. Also
Trockenfrüchte, also trockene Pflaumen oder nee, Pflaumen nicht. Und sehr.
Ah, jetzt habe ich deine getrocknete Aprikose von vorhin. Die könnte ich mir jetzt vorstellen.
Das zieht noch rüber vom Extra-Rüg.
Vom Extra-Rüg.
Nee.
Ja, also es ist keine frische Frucht auf jeden Fall. Es ist sowas leicht bissiges, wie so eine dezente Zitrusnote, aber
bisschen staubig, ne? Bisschen staubig riecht.
Mhm.
Also nach altem Schrank. Wobei das so ein alter Schrank ist, wo man gerne irgendwie drin spielen möchte. Also kein unangenehmer alter Schrank, sondern.
Jetzt hast du aber gerade noch die Kurve gekriegt.
Ach, wieso? Man kann doch auch negativ belegte Dinge riechen und sie dann, dadurch, dass sie in einem leckeren Getränk sind, auf einmal wieder positiv belegen.
Naja, aber dafür, dass das subjektiv ist. Ja, also sehr interessant.
Ja.
Ich würde den.
Ich glaube, der macht auch alles andere, was man vorher getrunken hat, weg.
Ja, wobei ich habe jetzt seitdem vorhin habe ich jetzt die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwo so eine Art Banane rieche.
Ich habe immer noch meinen Espresso-Geschmack hinten im Mund.
Ah, jetzt geht mein Kopfhörer wieder ab. Hast du diesmal dieses Geräusch nicht gehört?
Nee, wir probieren jetzt einfach mal, okay?
Ja, das machen wir.
Oh, wow. Super heftiger Rauch. Und dann was ganz Überraschendes. Also ich war zumindest überrascht. Lakritz.
Ja.
Und zwar so süßes Lakritz, so dieses holländische Zeugs.
Mhm.
Und zwar nicht zu knapp. Wo kommt das denn her? Das habe ich in der Nase überhaupt nicht gehabt.
Das gibt es öfter mal. Besonders oder häufig bei rauchigen Whiskys, dass man so Süßholznote wiederfindet.
Wow. Und ordentlich kräftig. Also durchaus auch mit einem Schluck Wasser nicht verkehrt zu genießen.
Ja, das ging mir auch gerade durch den Kopf.
Mache ich mal. Wobei ich habe mir ganz wenig eingeschenkt. Es ist schwierig dann zu dosieren mit dem Wasser. Ist ja schon der dritte. Nachher bin ich gleich ganz betrunken. Und ich habe doch morgen meinen Self-Employment Wednesday. Ich habe doch jetzt 4-Tage-Woche in der Firma. Und den Mittwoch nehme ich mir, um immer selbstständig zu arbeiten. Da muss ich natürlich fit sein morgen. Oh, das kriege ich schon hin. Ja, sehr, sehr lecker.
Großartig.
Und jetzt mit Wasser?
Ich lasse ihn immer noch nachwirken gerade. Ich habe das mit Wasser noch nicht probiert.
Ich auch nicht. Ich habe ihn nur jetzt gerochen mit Wasser. Ich glaube, ich habe zu viel Wasser drin. Mist. Was mache ich jetzt? Mit Wasser riecht es noch nichts mehr. kleinen Tropfen.
Spätestens jetzt merke ich von dem davor nichts mehr.
Ja, er ist weg, das stimmt. Was schade ist um den Extra-Röck, aber der Kaffee-Göck, bin ich froh, dass ich den wieder los bin. Ohne, also dass ich schlecht reden will, den Kaffee-Göck, aber den weiß ich nicht.
Also ja, wenn du ihn jetzt direkt vergleichst mit diesem Extra-Röck, den wir da probieren konnten, da kann er nicht mithalten. Der Extra-Röck war schon wirklich außerordentlich gut. Mhm. Also er ist mit Wasser in der Nase deutlich leichter geworden. Mhm. Er war vorher etwas verschlossen.
Trocken, dunkel, rauchig. Mhm. Und jetzt ist er fast zahm, ne? Sanft, mhm. Weich.
Ja, beißt nicht.
Ja.
Streichzart.
Und auf der Zunge mit etwas Wasser ist er auch deutlich umgänglicher. Hat eine ganze Ecke mehr Zitrusnoten.
Und es kommt mehr Süße.
Das Lakritz löst sich auf in Zitrus und Süße, genau.
Das ist der Schlüssel zum Glück bei diesem Whisky. Das Wasser öffnet ihn regelrecht. Ne?
Mhm. Wow. Auch sehr lecker.
Ich finde, der Rauch hat überhaupt nicht drunter gelitten.
Nee. Gelitten? Naja, also er ist schon deutlich geringer geworden. Aber nicht, also das ist nicht, das tut ihm nichts. Kein Schaden, fügt ihm keinen Schaden zu. Oder?
Ich würde jetzt sagen, er ist in der letzten Zeit der beste Artback, den ich probieren konnte. Aber zwischenzeitlich hatte sich ja schon was getan und ich war ja noch mal in Schottland Ende Mai. Mhm. Und ich habe den Art Bock mitgebracht.
Was ist das denn?
Der Art Bock. Das hat ein lustiger Name. Der Art Bock ist der neueste Artback. Ist im Prinzip der Nachfolger zum Galileo oder zu dem Artback Day, der mal rauskam. Mhm. Hatten wir den mal probiert, den Artback Day?
Nein.
Spielt auch keine Rolle. Der Art Bock ist ein 10-jähriger Whisky, der aus 2 Teilen Whisky zusammengesetzt wurde, aus 10-jährigen Ex-Bourbon-Fass und aus 10-jährigen Manzanilla-Fass. Also eine Sherry-Spezialität aus dem Hafenort San Luca de Barrameda. Mhm. Und das ist eigentlich ein normaler Dry-Fino-Sherry, der aber an der Küste gelagert wird und man sagt ihm so eine salzige maritime Art nach, die sich natürlich perfekt an den Artback-Stil anschmiegt. Ne? Und den habe ich probiert und der ist richtig gut.
Okay.
Der ist richtig gut. Ich habe ein Fläschchen da, wenn ich dir mal wieder ein Päckchen packe, dann kriegst du da wieder eine Probe.
Da freue ich mich drauf. Also ja, tatsächlich würde ich auch sagen, dass der Galileo jetzt der leckerste Artback war, den ich je probiert habe. Mhm. Aber ich bin ja auch nicht wirklich ein Fan von Artback. Also mir ist der immer irgendwie zu dunkel, zu rauchig und irgendwie zu kompakt. Ich hatte zwar mal eine Flasche Artback 10, die hatte ich mir gekauft, weil ich dachte, da muss ja was dran sein. Und tatsächlich habe ich den dann auch gerne getrunken, aber ja, also Fan bin ich davon nicht. Aber das hier, das ist ein tolles Zeug. Kann man wahrscheinlich aber auch schon wieder nicht mehr kaufen, oder?
Galileo? Der ist quasi instant ausverkauft gewesen. Mhm. Aber bei eBay kursieren ein paar Flaschen, aber da muss man schon rechnen, 130 Euro muss man da schon hinlegen dafür.
Hm. Tja, naja gut. Ob mir das wert wäre, weiß ich jetzt nicht.
Das kannst du dir überlegen, wenn ich dir die Probe geschickt habe.
Von dem Art Bock.
Von dem Art Bock.
Achso, nee, ich meine jetzt gerade den Galileo.
Der Galileo, der ist ja auch schon lange ausverkauft. Ja. Der Zug ist schon ewig abgefahren. Und da habe ich vor kurzem mal bei eBay reingeguckt, weil ich nämlich da eine Flasche noch über habe. Und da habe ich mal geguckt, was der im Moment so tut und da kursieren fast gar keine Flaschen.
Mhm. Das heißt, der ist sehr teuer.
Nicht unbedingt. Wenn bei eBay da wenige Leute im Moment danach suchen, dann geht der Preis auch nicht hoch.
Ach so, ja, stimmt.
Also es setzt ja immer voraus, dass jemand den auch haben will. Mhm. Und wenn da schon länger keiner danach sucht, dann kann das passieren, dass du den unter 100 Euro verkaufst.
Tja, was hattest du bezahlt?
Ich weiß es nicht mehr.
Aber du hattest ihn direkt im Laden gekauft und nicht?
Ja, ja, genau, genau. Ich glaube, dass ich sowas um 70, 80 Euro bezahlt habe. Hm. Aber ganz sicher weiß ich das nicht mehr. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, wo ich das Büchlein hingetan habe.
Naja.
Ich schreibe mir das ja oft auf.
Gut, dann also ich bin satt sozusagen.
Ja.
Diese drei Whisky-Proben reichen mir vollkommen aus. Ich glaube, jetzt könnte ich keinen weiteren Whisky mehr probieren.
Nee, es ist auch gerade so angenehm gewesen. Ne? Wenn ich jetzt noch einen vierten probieren würde, dann hätte ich wahrscheinlich einen Schwips. Mhm. Und muss ja nicht sein.
Ja, ja, ja.
Don't drink and podcast.
Doch, doch, natürlich sollte man trinken und podcasten. Aber
but not too much and drink water.
Ja, and drink water. In diesem Sinne,
ja.
Lassen wir den Podcast, die Episode jetzt ausklingen.
Mhm.
Kling, kling, kling. Genau. Auch nochmal hier. Und ja, einfach, ich würde sagen, einfach mal per E-Mail oder als Kommentar zu dieser Podcast-Episode. Am besten einfach als Kommentar zu dieser Podcast-Episode. Wenn jemand das nicht öffentlich haben möchte, dass ich sich beteiligen möchte, dann auch gerne per E-Mail. Aber irgendwie wäre es schon ganz nett, wenn wir es da mal konkret sammeln. Wir müssen mal mit einem Preis rechnen für eine Flasche dann am Ende zwischen 75 und 85 Euro, denke ich. Je nachdem, wie das jetzt mit den Steuern ist und dem Versand ist. Vielleicht auch 90 Euro.
Das klären wir ab. Ich melde mich auf jeden Fall schon mal für zwei Flaschen an.
Und in dem Range wird es sein. Und dann bitte ganz konkrete und ja, auch verlässliche Zusagen, weil wenn wir dann irgendwie so ein Fass kaufen, dann müssen wir das Geld halt gleich auf den Tisch legen. Und den Alk gibt es dann halt leider erst irgendwie in 6, 7, 8 Jahren. Ach so, und natürlich muss man dann auch damit einverstanden sein, dass wir beide entscheiden, wann das Fass abgefüllt wird. Ne? Also
wir werden dann vermutlich jährlich nach Schweden fahren und das Fass für alle probieren.
oder
der Tobi fährt ja sowieso häufiger mal nach Schweden, bringt Proben mit.
Genau, oder wir lassen uns die Proben zuschicken. Das können wir bestimmt auch machen.
Ja, sicher.
Und dann verteile ich das hier irgendwie.
Und ich finde, wir sollten das so machen, wie wir das jetzt auch probiert hatten. Also das Sherry-Fass und den Extra-Röck, das ist eine gute Sache.
Genau.
Das ist echt spannend.
Ja. So machen wir das. Genau, du zwei Flaschen. Wenn wir irgendwie auf 45 Flaschen kommen, dann
dann steigt die Sache.
Dann steigt das, genau.
Wir machen ein sogenanntes Pop-Funding.
Ja, und wie viele Flaschen ich nehme, weiß ich noch gar nicht. Also vielleicht reicht es auch, wenn wir 40 Flaschen zusammenkommen und ich nehme einfach den Rest. Weil irgendwie eine Whisky-Flasche, wo irgendwie Pappkameraden draufsteht auf dem Etikett und halt genau das auch drin ist, das ist, glaube ich, was man haben möchte, was ich haben möchte.
Also bei Whisky-Sammlern sieht man es häufig, dass sie sich drei Flaschen kaufen. Mhm. Eine zum Trinken, eine zum Sammeln und eine zum Tauschen. Weil ich die nie tauschen würde, reicht mir eine zum Trinken und eine zum Sammeln.
Warum würdest du die nie tauschen?
Weil die für jemand anderes gar nicht die gleiche Bedeutung hätte wie für mich.
Das stimmt. Es sei denn, der andere hört dann mal den Pappkameraden-Podcast und sagt dann, hey, das ist ja geil. Dann ist sie wieder groß im Rennen.
Also gut, du hast mich überredet, trag mir für drei Flaschen ein.
Alles klar, mache ich.
Ja. Tobi, es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke, Christoph, dass du dabei warst. Und ich freue mich auch total. Das wird bestimmt total super mit dieser Spezialabfüllung.
Bitte meldet euch.
Und wir beide verabreden uns, dass wir möglichst bald mal wieder uns zusammensetzen, dass es nicht wieder irgendwie mehrere Monate dauert, weil wir noch so viel haben, was wir probieren wollen. Wir
dürfen.
Dürfen und auch wollen.
Ja.
Und ja, genau. wenn dann noch mehr solche Schätze dabei sind wie der Artback Galileo.
Oh, da sind ein paar interessante Sachen dabei gewesen, auf jeden Fall.
Das wird noch alles ganz toll. Alles klar.
Und die nächsten Sachen sind ja auch schon wieder geplant. Ich habe ja schon wieder die eine oder andere Flasche dazu bekommen, wo ich dir was abfüllen kann.
Yay. Alles klar.
Ja.
Dann
in diesem Sinne.
Viel Spaß. Gut. Und meldet euch alle an und bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht.
Ciao.
Ciao.